Liebe Studierende, liebe Zuhörer, wer auch immer das hier gerade einschaltet, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Projekts, der neuen Projektreihe Jurastudium als. Heute gleich mit, wie ich finde, einer super interessanten Gesprächspartnerin, denn heute habe ich Lea Krüger bei mir im Gespräch.
Hallo.
Und schön, dass du hier bist. Ja, genau. Erstmal damit angefangen, bevor ich dich jetzt vorstelle, finde ich es wirklich herausragend, dass du dir die Zeit dafür genommen und gefunden hast auch.
Ja, danke schön. Also ich finde es total cool, dass ihr die Projektreihe jetzt ins Leben gerufen habt. Und ich fühle mich richtig geehrt, dass ich auch noch der erste Gast sein darf. Und bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das jetzt hier alles gleich verläuft. Und ja, ich freue mich drauf.
Ja, ich mich ebenfalls. Ich bin gespannt, wo die Reise während des Gesprächs dann tatsächlich hingeht. Aber erstmal zu dir, erstmal vielleicht, wieso du jetzt heute hier im Gespräch bist. Denn du studierst nicht nur Jura bei uns an der Uni Köln, sondern bist nebenbei ganz entspannt professionelle Säbelfechterin. Und um so viel schon mal zu, ja, das ist nämlich auch ein großes Thema, aber um auch mir erstmal zu zeigen, wie intensiv du das Ganze machst, möchte ich mal kurz deine Erfolgshistorie ein wenig hervorheben, denn du warst schon bei den nationalen und internationalen Meisterschaften schon ziemlich erfolgreich, mehrfach deutsche Meisterin. Ja. Korrigiere mich, wenn irgendwas da nicht stimmen sollte. Und im, wie ich mir notiert habe, olympischen Ranking zuletzt auf Platz 67 und national auf Platz 4. Also okay. Sehr beeindruckend, muss ich einfach mal sagen.
Ja, danke. Das mit dem olympischen Ranking hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gut.
Ja, da war das Internet auf jeden Fall sehr, sehr ergiebig. Also man kommt ganz gut an Informationen über dich. Das hat mir natürlich den Job sehr erleichtert.
Das ist schön.
Und was ich mir sogar noch nebenbei noch notiert habe, ist, dass du mittlerweile Athletensprecherin bist, die Interessen der Fechterinnen und Fechter im Präsidium des Deutschen Fechterbundes vertrittst.
Ja, das ist korrekt.
Finde ich, also im Deutschen kann man so nebenbei mal machen. Ja, also
ja. Das stimmt.
Wie vielleicht gleich mal zum Anfang dann, wie sieht denn dein Alltag aus? Also wir hatten uns, oder vielleicht kurz einmal vorweg, wir hatten schon mal miteinander gesprochen, kurz nach Ostern war es, glaube ich, aber leider aufgrund technischer Probleme müssen wir das Ganze oder dürfen wir das Ganze nochmal neu machen. Deshalb kenne ich natürlich viele Sachen schon, aber die Zuhörer nicht, deshalb frage ich so ganz offen.
Ich erzähle gerne alles nochmal, wirklich, kein Problem.
Ich bin sehr zuversichtlich und sicher, dass wir auch noch viele neue Aspekte thematisieren werden, Definitiv. Die bisher gar nicht Thema waren. Von daher steigen wir trotzdem damit ein. Wie sieht ein gewöhnlicher Wochentag aus oder Wochenendtag? Jetzt haben wir Sonntag, 12.36 Uhr.
Ja.
Wie sieht das aus bei dir?
Okay, ich fange jetzt mal nicht mit dem Wochenende an. Ich fange mal mit einem ganz normalen Wochentag ohne Corona an. Ich sag mal, wie das jetzt irgendwie eigentlich noch im Dezember oder letztes Jahr eben im Herbst ausgesehen hat. Da sah das eigentlich für mich so aus. Ich nehme mal einen Montag. Montagmorgens bin ich erstmal in die Halle gefahren nach Dormagen zu meinem Verein und wo auch der Olympiastützpunkt für die Säbelfechter sind. Noch eine kleine Info vorweg, falls sich irgendjemand mit Fechten etwas näher auskennen sollte. Es gibt 3 Waffen im Fechten und ich bin Säbelfechterin. Genau, und deswegen, ich mache auch nichts anderes, nur diese eine Waffel und da Waffel.
Klasse.
Und da ist der Olympiastützpunkt in Dormagen und da fahre ich dann meistens montags morgen erstmal hin und mache dann irgendwie schon eine kleine Technikeinheit mit meinem Trainer. Danach fahre ich dann zurück nach Köln, gehe dann irgendwie kurz in die Mensa, was essen, treffe mich mal mit ein paar Freunden zum Mittagessen, dann sind irgendwie nachmittags entweder Vorlesungen oder irgendwelche anderen Veranstaltungen oder ich gehe in die Bib zum Lernen und abends habe ich dann halt nochmal Training, da ist dann meistens eine Gruppeneinheit, irgendwie nochmal von 18 bis 20 Uhr und ja, das wäre dann so ein ganz normaler Tag. Die Trainingseinheiten variieren natürlich ein bisschen. Also es ist jetzt nicht immer irgendwie vormittags Techniktraining, sondern ich habe dann irgendwie auch mal Athletik, habe dann irgendwie nochmal einen Physiotermin dazwischen und lege meine Vorlesung möglichst immer so, dass ich entweder nachmittags nur eine Vorlesung habe oder aber vormittags morgens eigentlich um 8 Uhr schon die erste, dass ich danach ins Training fahren kann. Ja.
Das heißt, du bist quasi jeden Tag dann schon eingespannt, auch wenn es jetzt nicht 2 Trainingseinheiten sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich keine zwei Trainingseinheiten habe, dann nutze ich meistens den Vormittag und mache dann irgendwie halt was für die Uni, lerne mal ein bisschen, versuche nach oder vorzubereiten und mittlerweile halt auch super viel für mein neues Amt als Athletensprecherin. Das ist natürlich auch ein bisschen Zeit, was man da noch investiert.
Wie schaffst du es denn, das Ganze quasi unter einen Hut zu bringen? Das sind ja eine Vielzahl an verschiedenen Sachen, die, glaube ich, auch, ja, auch viel Zeit brauchen, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ja der Wahnsinn dann. Wie funktioniert das Privatleben und Leistungssport und Uni nebenbei?
Ich würde mal sagen, mit ganz, ganz, ganz viel Disziplin, viel Organisation und halt irgendwie auch Leute, die einen dabei unterstützen. Also anders geht das halt nicht. Also ich habe tatsächlich einen Freund, der ist zum Glück auch Leistungssportler, deswegen versteht er das ganz gut, aber das ist dann halt echt so, da muss man sich dann absprechen und muss halt gucken irgendwie, wie gestaltet man jetzt die Woche. Oft setzen wir uns irgendwie am Wochenende dann zusammen und sagen, okay, was das und das steht diese Woche an, aber ich meine, irgendwann, wir kennen es beide, pendelt sich halt auch ein Alltag ein und ich habe da auch zum Glück ganz tolle Freunde, auch von der Uni her, die dann halt auch irgendwie sagen, komm, Lea hat irgendwie gerade, keine Ahnung, Zeit für ein Mittagessen, okay, ich komme jetzt vorbei und esse mit ihr zum Mittag, damit man sich halt irgendwie mal ein bisschen sieht. Ja, so funktioniert das dann irgendwie und tatsächlich pendelt sich das irgendwann ein und ich weiß nicht, also mittlerweile empfinde ich es meistens gar nicht mehr als so stressig, weil irgendwie ist das ja auch das, was ich mir ausgesucht habe und ich möchte das ja auch so machen und ja, man gewöhnt sich tatsächlich dran.
Und wahrscheinlich, wenn man wirklich für das macht, wofür man brennt, was quasi so seine Leidenschaft ist, wird auch der ganze Stress so weniger bedeuten, schätze ich mal.
Ja, genau.
Aber wie sieht's denn aus? Du hast gerade deinen Freundeskreis angesprochen. Wie ist der denn entstanden, wenn ich so zurückdenke? Mhm. Funktioniert oder entsteht das ja so vor allem am Anfang des Studiums, indem man Zeit mit denen verbringt, wenn du jetzt erzählst, du hast eigentlich keine Zeit. Wie kam das dann überhaupt so ohne weiteres?
Ja, also tatsächlich am Anfang war es irgendwie echt schwierig, weil ich komme dann in die Uni und dann lernt man irgendwie ja gerade in den ersten Semestern so vorsichtig die ersten Leute kennen und es bilden sich irgendwie so Grüppchen und dann wird man ja eingeladen so, hey, hast du Lust heute Abend was mit uns zu unternehmen? Und ich musste halt eigentlich immer sagen, nee, Entschuldigung, ich kann nicht, ich habe Training. Oder am Wochenende, hey, hast du Lust eine Party mit uns zu feiern? Keine Ahnung, Outlaw oder irgendwas. Und ich musste immer, also so gut wie immer eigentlich absagen. Ich glaube wirklich, ich war noch nie auf einer Outlaw. War ich wirklich nicht.
Das ist ein großer Fehler. Schande über dein Haupt an dieser Stelle. Die ja, ist natürlich grandios und das sage ich nicht nur, weil ich Teil der Fachschaft bin. Vielleicht schon so ein bisschen. Nein, aber zurück zum Thema. Ja. Fehlt dir irgendwas davon vielleicht? Also vor allem, viele sagen ja so, die ersten Semester sind die unbeschwertesten, auch recht partywütig. Man kann sich so ein bisschen ausleben und austoben, in der Stadt ankommen. Wie ist das bei dir? Sagst du, du hättest das auch gern gehabt, oder?
Ja, also eigentlich schon. Ich hätte mich natürlich gerne ab und zu mal ein bisschen mehr ausgetobt, wie du es genannt hast, und wäre auch gerne natürlich mal auf eine Outdoor gegangen, wobei das war noch nicht zu spät. Aber auf der anderen Seite, ich habe natürlich auch was ich dafür gemacht habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf etwas... Also ich habe auf etwas verzichtet, auf diese Partys und so weiter, aber ich habe natürlich auch viel dafür bekommen. Trotzdem fällt mir das natürlich, ja, was heißt schwer? Nein, schwer fällt es mir nicht, aber es ist natürlich manchmal irgendwie ein bisschen schade, rückblickend, dass man sich so denkt, so, ach Mensch, eigentlich hätte ich da doch noch ein bisschen mehr irgendwie feiern gehen können. Aber so wirklich bereuen oder vermissen, glaube ich, tue ich es nicht. Weil, wie gesagt, ich habe mega viel dafür bekommen und bin da eigentlich auch echt ganz happy drüber. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht zu spät. Also um Gottes Willen, gerade mittlerweile und sonst, ich weiß nicht, also ich gehe, es hört sich jetzt so an, als ob ich nie auf irgendwelche Partys gehen kann oder so. Ich gehe gerne auf Partys und das mache ich auch regelmäßig, ja, wenn es die Zeit erlaubt und so. Und deswegen, das funktioniert auch. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Viele denken ja immer, Leistungssportler dürfen überhaupt nichts trinken. Sollten sie vielleicht auch weniger, vor allen Dingen in bestimmten Phasen, da achte ich dann auch ein bisschen drauf, aber es gibt auch immer wieder Phasen, da kann man irgendwie echt mal im wahrsten Sinne des Wortes die Sau rauslassen und das nutze ich dann auch aus. Also, ja.
Super interessant, weil Ich kenne bisher, vor dir kannte ich bisher eine einzige Person, die Leistungssport wirklich betrieben hat auf diesem hohen Niveau. Einer, der versucht hat, Tennisprofi zu werden und dann leider an Verletzungen gescheitert ist. Und mit dem habe ich mal gesprochen und der hat gesagt, als ich ihn auf einer Party getroffen habe, nämlich an Weihnachten, und da hat er erzählt, dass für ihn wirklich Weihnachten die einzige Zeit im Jahr ist, wo er eigentlich ja von dem Leistungssport so ein bisschen nach hinten schiebt. Das finde ich jetzt ganz interessant. Aber ich glaube auch ganz wichtig. Ich glaube, das sind auch verschiedene Ansätze, auch abhängig davon, welche Persönlichkeit man hat, oder?
Ja, es kommt auch auf die Saison drauf an. Also bei mir ist es zum Beispiel im Sommer. Ich kann im Sommer ganz gut mal sagen, so, jetzt habe ich Zeit und kann in Urlaub fahren oder auf Partys gehen und mal Freunde bis zum Umfallen treffen und den ganzen Tag mal irgendwie an einem See mit denen rumgammeln. Das geht gut im Winter sowieso nicht, weil das dann zu kalt ist für den See. Aber nein, die Zeit dafür habe ich im Winter einfach nicht. Und gerade Weihnachten ist für mich meistens eine extrem stressige Zeit, weil wir da eigentlich die Saison ist in vollem Lauf und irgendwie dann hast, ich bin jedes Wochenende irgendwo anders. Und halt nicht nur in Deutschland, sondern halt dann eigentlich überall auf der Welt, was das manchmal auch mit der Uni nicht ganz leicht gestaltet. Aber ja, deswegen, wenn die Saison so richtig Hochphase hat, da kann man, ist schwer mit abschalten, sehr schwer.
Ja, erzähl doch mal kurz, wie das dann bei euch aufgebaut ist, wo du gerade von Saisons gesprochen hast.
Also unsere Saison startet in der Regel im Oktober ungefähr. Das heißt, spätestens ja, Mitte Oktober startet sie. Das heißt, im September, Anfang September, Ende Juli fangen wir wieder an mit dem Training. Erstmal ganz viel Athletiktraining und Quatsch, August, Ende August. Und ganz viel Athletiktraining und halt irgendwie die Grundkondition und Grundfitness wieder aufbauen. Dann geht es halt, wie gesagt, im Oktober ungefähr los mit den Wettkämpfen. Ja, Ende Oktober, glaube ich, sogar erst. Die ersten internationale Wettkämpfe starten dann eben Ende Oktober, im November. Und dann kommt es darauf an, am Anfang ist noch ein bisschen entspannter. Da haben wir dann irgendwie, glaube ich, einen Weltcup in Frankreich. Das ist ums Eck, das ist schön. Und dann irgendwie im Dezember, der nächste Weltcup ist dann, war jetzt letztes Jahr in, nee, stimmt gar nicht. Der letzte, doch, der war in den USA und dann hatten wir noch einen in Montreal und dann fliegen wir irgendwann noch nach Korea und ich weiß nicht wohin überall. Also man ist sehr, sehr viel unterwegs.
Wie schaffst du das denn dann, also wenn ich mal so fragen darf, wie schaffst du denn das Ganze dann so auch körperlich zu verarbeiten? Weil ich sag mal, USA, China hast du ja, glaube ich, gerade gesagt, so ist ja auch natürlich Zeitverschiebung eine lange Strecke, die man unterwegs ist.
Ja,
Wie kompensiert man das oder gewöhnt man sich dann irgendwann dran?
es geht, also es gibt natürlich so ein bisschen kleine Tricks. Also ich meine, das kennt ja jeder, also jeder, der schon mal vielleicht einen Langstreckenflug oder so gemacht hat. Du guckst dir halt an, in welche Zeitzone fliege ich. Zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich fliege in die USA. Das heißt, ich versuche, Moment, war das so rum? Ich muss gerade selber überlegen. Egal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe einen sehr, sehr langen Tag, also man fliegt quasi den ganzen Tag und kommt dann aber eigentlich gefühlt in der deutschen Zeitzone irgendwann mitten in der Nacht an, dann versuche ich trotzdem die ganze Zeit wach zu bleiben oder möglichst wenig nur zu schlafen. Also keine Ahnung, dann schlafe ich irgendwie 2, 3 Stunden auf dem Flug, bleib dann sonst viel wach und versuche dann, wenn ich halt dann vor Ort im Hotel bin, direkt ins Bett zu gehen. Was dann auch meistens gut funktioniert, weil die Flüge zum Glück dann oft auch so gebucht werden, dass wir dann so ankommen, dass es dann irgendwie abends oder nachmittags ist, wenn wir im Hotel sind. Das heißt, dann gehen wir schnell was essen, dann ins Bett. Dann haben wir meistens einen Tag, um ein bisschen zu akklimatisieren und anzukommen. Natürlich reicht das nicht ganz meistens. Man hat dann trotzdem noch einen Jetlag und dann halt am Wochenende der Wettkampf irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag. Also nochmal zur Info, wir fliegen mittwochs los. Donnerstag haben wir zum Akklimatisieren und Freitag, Samstag und Sonntag ist dann der Wettkampf. Und da muss man dann auch wirklich sagen, da ist dann so viel Adrenalin auch im Spiel und du bist so wach und also man sollte wach sein. Manchmal braucht man auch noch mal eine Cola dazwischen. Aber das ist dann einfach irgendwie auch der Wettkampfrhythmus. Und das stört dann auch nicht, dass man einen Jetlag hat. Das hat jeder da irgendwie, weil irgendwie alle aus unterschiedlichen Zeitzonen kommen. Und deswegen, man gewöhnt sich tatsächlich dran, finde ich.
Und wie ist das dann mit dem normalen Studienalltag zu vereinbaren? Ich meine, jetzt Mittwoch bis Sonntag, Pi mal Daumen, bist du unterwegs.
Ja.
Sprich, theoretisch, wenn jetzt gerade nicht
Montag
Corona
und
wäre und
Dienstag.
das Ganze das Ganze etwas unterbrochen ist,
ja,
würdest du ja jetzt aktuell die Zivilrechtübung verpassen, die wir theoretisch zusammenhören. Und wenn du jetzt sagst, montags bist du wieder da, wie würde es denn jetzt im normalen Alltag sein, wenn du dann quasi montags wieder da bist und theoretisch nachmittags Uni hast? Dann kannst du ja eigentlich so nicht unbedingt direkt ins Bett fallen und diese Anstrengung ausgleichen, oder?
Nee, wobei ich das teilweise wirklich so mache. Also ich nutze dann oft diesen einen Donnerstag, den wir haben, den wir eigentlich zum Akklimatisieren haben. Entweder manchmal machen wir auch ein bisschen Sightseeing, aber ansonsten setze ich mich dann tatsächlich an dem Tag hin und arbeite irgendwas für die Uni vor oder nach. Ich bereite mir die Reisen natürlich auch ein bisschen vor. Also ich gucke dann irgendwie schon, gut, was steht an? Okay, die und die Themenbereiche stehen jetzt an, die werden thematisiert in der nächsten Vorlesung oder jetzt in der Zivilrechtsübung. Und dann drucke ich mir das irgendwie aus und versuche das dann eigenständig zu erarbeiten. Oder aber bereite einfach viel schon mal nach und lerne dann quasi auch auf den Flügen. Das eignet sich natürlich perfekt dafür. Wenn du so einen ewig langen Flug hast, dann kannst du ja auch mal ein bisschen was lernen. Und ansonsten, wenn ich wieder zurückkomme, also am krassesten war es eigentlich letztes Semester. Da war ich in Paris im Auslandssemester und hatte einen Wettkampf in Montreal. Und ich bin an einem Dienstagmorgen wiedergekommen. Das heißt, ich bin montagabends aus Montreal losgeflogen, Dienstag früh angekommen in Paris und hatte Dienstagnachmittag eine mündliche Prüfung, also eine Klausur. Und das war schon richtig heavy. Also da habe ich noch auf der Taxifahrt, ich habe mir ein Taxi gegönnt an dem Tag, ich war etwas erledigt und habe dann irgendwie auf der Taxifahrt vom Flughafen bis in die Stadt, habe ich echt nochmal einfach gelernt, diese ganze Fahrt über, und eigentlich wollte ich nur schlafen, aber ja, es geht dann halt nicht, man muss sich dann halt durchbeißen und weitermachen, danach kann man ja schlafen.
Und da stellt sich die Frage, hat es denn geklappt?
Ja, es hat geklappt. Ich habe bestanden. Es war keine überragende Note, aber das ist dann irgendwie auch fast schon zweitrangig. Ja. Wenn es Richtung Examen geht, wird das nicht mehr ganz so laufen. Das werde ich so nicht bringen können. Aber jetzt erstmal geht es ja eh gerade nur ums Bestehen. Das ist okay.
Ja. Oh Gott, jetzt muss ich die Fragen sortieren. Du hast nämlich gerade mehr oder weniger drei hintereinander aufgeworfen. Ups. Und zwar erstmal, wie klappt das denn mit einem Auslandssemester so nebenbei? Also, ich meine, du hast deinen Trainingsalltag eigentlich ja hier in Dormagen.
Ja.
Bist dann im Auslandssemester.
Ja.
Und gleichzeitig nimmst du an Wettkämpfen teil. Also, wie funktioniert das erstmal?
Ich hatte einen Trainingsalltag in Paris. Und theoretisch, also eigentlich war es tatsächlich derselbe Alltag, nur in einer anderen Stadt. Ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht, weil man dann doch manchmal ein bisschen weniger noch für die Uni getan hat, obwohl ich das mir, also eigentlich musste man tatsächlich an der Sorbonne in Paris auch sehr, sehr viel für seine Fächer machen. Aber irgendwie hatte ich mir das ganz gut gelegt und hatte dann am Ende letztendlich, glaube ich, nur zwei Klausuren oder Prüfungen, die ich wirklich ablegen musste. Aufgrund des Streiks, da war ja der Mega-Streik in Paris, als ich da war. Es war übrigens sehr interessant, mal zu sehen. Aber deswegen ist dann eine Klausur irgendwie ausgefallen und deswegen hatte ich letztendlich dann nur noch zwei, für die ich wirklich was lernen musste. Und ansonsten bin ich in Paris jeden Tag zum Training gegangen, wie hier auch. Also ich habe dann einmal die Woche durfte ich mit der französischen Nationalmannschaft trainieren, teilweise sogar zweimal die Woche. Dann hatte ich einen Club, der direkt bei mir ums Eck war, wo auch super Trainingspartner und auch super nette Leute waren. Und dann hatte ich noch eine andere Trainingsmöglichkeit, mit einem internationalen Team, also mit anderen internationalen Fechtern zu trainieren. Also ich hatte eigentlich rund um die Uhr Training. Und teilweise haben da die Trainingseinheiten dann 5 Stunden gedauert. Ich glaube, in Summe fast mehr trainiert als hier. Ja, und dann war ich natürlich auch vorbereitet auf Wettkämpfe und bin dann halt von Paris dann immer zu den Wettkämpfen geflogen, mit dem deutschen Team dann halt. Ja, so hat das dann alles funktioniert.
Das heißt, ihr seid insgesamt so im, ich weiß gar nicht, wie nennt man es, beim Tennis nennt man das eine Tour, also quasi da so dieses Wettkampfkonstrukt, ja. Wie heißt das beim Säbelfechten, gibt es dann einen ähnlichen Begriff, der jetzt einfach so quasi den ganzen
sowas beschreibt,
den ganzen Veranstaltungszirkel. Genau.
Also wir haben das, glaube ich, nicht wirklich. Ich hatte, glaube ich, gerade eben noch angefangen zu erzählen, wann die Saison losgeht. Ich habe gar nicht erzählt, wann sie eigentlich aufhört. Unsere Saison endet mit den Saisonhöhepunkten im Sommer. Das ist dann meistens Juni. Ja, im Juni ist es dann vorbei. Und zwar haben wir jedes Jahr eine Europameisterschaft und eigentlich auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, außer wenn die Olympischen Spiele sind. Dann fällt die WM weg, weil dann gibt es ja die Olympischen Spiele. Dieses Jahr gibt es gar nichts. Aber gut, das ist ja irgendwie auch selbstverständlich. Genau, und das Ganze, also es wird nochmal ein bisschen aufgeteilt in Weltcups und Grand Prix, aber letztendlich, das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, das alles zu erklären, nennt sich das entweder einfach nur Saison tatsächlich oder unser Weltverband hat jetzt irgendwie so eine Reihe, wollten die damit rausbringen, dann haben die das irgendwie nine Competitions oder nine Cities, nine Competitions, one World Series genannt, also so als Serie. Aber ich glaube, so eine wirkliche, sowas wie es im Tennis das gibt, das gibt es bei uns nicht. Eine Tour.
Okay, dann, ich baue die Frage einfach anders auf.
Ja.
Unter all den Sportlern und Sportlerinnen,
ja,
die jetzt quasi so in deinem Leistungsniveau auch sich befinden, mit denen du dann ja wahrscheinlich jetzt auch trainiert hattest in Paris,
ja,
wie eng ist man denn da verflochten? Weil zumindest ich kenne das so, oder ich kenne mich natürlich jetzt auch nicht aus, das wäre gelogen, sondern dass ich höre das so vom Tennis, dass durchaus auch die Konkurrenzsituation in dieser Einzelsportart auch recht hoch ist. Deshalb war das jetzt fast so ein Hauch überraschend, dass du gesagt hast, du würdest also mehr oder weniger mit offenen Armen empfangen.
Ja, ich finde es eine schöne Frage, weil für mich ist es tatsächlich so, dass ich dieses ganze Fechten auch so ein bisschen, ich finde, es hat was sehr Familiäres. Wir sind nicht viele. Unsere Community ist eigentlich relativ klein. Das heißt, man sieht auf diesen ganzen Wettkämpfen überall auf der Welt immer wieder dieselben Leute. Und natürlich ist es dann auch, also für mich ist es irgendwie natürlich, dass man sich dann auch mit dem einen oder anderen irgendwie ein bisschen anfreundet und besser versteht. Nachdem mein Papa, muss man jetzt dazu sagen, Franzose ist, spreche ich einfach auch ganz gerne Französisch und habe mich deswegen eigentlich schon von in meiner Jugendzeit, also wirklich, das kommt halt dazu, ich kenne teilweise die Leute, seit ich 16 bin. Und dann entwickelt sich natürlich auch irgendwie eine Freundschaft. Ich meine, wenn du die fast jedes Wochenende siehst, einmal in Korea, dann irgendwie ein paar Wochen später in Montreal, wieder ein paar Wochen später in Athen, das, ja, irgendwie, das sind halt genau die Leute, die dieses Rumreisen und das, was man da eigentlich jedes Wochenende aufs Neue macht, die das halt auch verstehen und nachvollziehen können. Und ja, ich habe, glaube ich, gerade zu den Franzosen eine relativ enge Freundschaft aufgebaut. Also natürlich nicht zu dem ganzen Team, aber zu Einzelnen, die ich eben auch schon seit, weiß nicht, jetzt ein paar Jahren kenne. Ich glaube, 6 Jahre jetzt mindestens mehr. Ja, oh. Mehr. 8 Jahre. Die eine kenne ich jetzt seit 8 Jahren. Und das war dann irgendwie, als ich dann nach Paris gekommen bin, war das dann direkt so, oh, wie cool, du bist da. Und wir haben irgendwie fast jedes Wochenende, wenn wir keinen Wettkampf hatten, dann irgendwas gemacht oder auch mal nachmittags einen Kaffee trinken gegangen oder so. Sie haben mir ein bisschen Paris gezeigt. Und ja, irgendwie war das, ja, man wird dann doch relativ offen empfangen. Aber es ist tatsächlich auch so, wenn wir irgendwo ins Trainingslager fliegen, eigentlich das schönste Beispiel war, da sind wir nach Peking geflogen zu den Chinesen und dann war irgendwie unser letzter Abend und dann haben uns die Mädels, von denen wirklich sage und schreibe eine Englisch konnte, haben uns dann einfach zum Essen eingeladen, auch ohne Trainer. Das heißt wirklich, es war so, komm, wir laden euch jetzt zum Essen ein und dann sind wir mit denen halt wirklich richtig chinesisch essen gegangen. Das werde ich auch nie vergessen. Das war so cool, was die uns aufgetischt haben. Also wir haben am Ende Schweinegehirn gegessen. Ja, Entschuldigung,
ich
oute mich jetzt hier als absolute Nicht-Vegetarierin, auch Nicht-Veganerin, das tut mir leid. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal Schweinegehirn essen würde. Es war aber gar nicht so schlecht. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Okay, ja. Ich glaube, das beschreibt es interessant, klingt ganz gut. Es klingt auf jeden Fall, ich weiß gerade nicht, ob ich das total faszinierend finde oder bei dem Gedanken schon etwas mir die sich die Armhaare hochstellen, aber das sind wahrscheinlich auch so Sachen, die für dich jetzt Alltag sind, beziehungsweise wo du auch noch so neben dem sportlichen Erfolg einen riesen Mehrwert hast durch deine Leistungsniveau, weil
total, also diese ganzen Reisen und diese ganzen Kulturen, in die man dann eben auch teilweise so richtig eintauchen kann, dadurch, dass man eben irgendwie ja auch mal in Kontakte geht mit den anderen. Also die Chinesen waren auch hier bei uns in Dormagen. Wir sind mit denen ins Brauhaus hier nach Köln gefahren. Und dann haben die halt irgendwie Haxe gegessen oder weiß ich nicht. Das fanden die total cool. Und Bier getrunken. Und das fanden die super toll. Und wir saßen, naja gut, für uns ist das irgendwie normal. So wie für die eben das Schweinegehirn normal war. Aber das ist echt ein unglaublicher Mehrwert. Und deswegen meinte ich ja auch gerade eben am Anfang, als du gefragt hast, vermisst du nicht irgendwie dann was? Jein. Also irgendwie ja, aber ich gewinne eben genau solche Momente. Und ganz ehrlich, am Ende der Saison, da gehen auch bei uns die größten Partys ab. Also das mit dem Feiern können auch Sportler eigentlich ganz gut sogar. Sehr gut.
Sollen sie ja auch dürfen und dann auch guten Gewissens dürfen. Ja. Wo du gerade das Saisonende ansprichst, dann hast du ja theoretisch, ich betone wahrscheinlich das theoretisch, eine Sommerpause, die aber so dank des Jurastudiums wahrscheinlich nicht unbedingt die Sommerpause ist, oder?
Es geht sogar. Ich habe immer das große Glück oder eher Pech, dass die Weltmeisterschaften, also der absolute Saisonhöhepunkt, eigentlich bis jetzt jede Saison und jedes Jahr genau zusammen mit der Abschlussklausurphase zusammengefallen sind. Das heißt, ich hatte dann quasi die WM und die Klausurphase immer parallel in derselben Woche. Klappt natürlich nicht ganz, ich kann mich ja nicht aufspalten. An diesem Punkt möchte ich auch mal ganz großes Lob und Shoutout an unsere Professoren an der Uni äußern, weil ich tatsächlich jede Klausur, wo ich nachgefragt habe, nachschreiben konnte oder vorschreiben konnte. Das heißt, dass die Professoren mir dann wirklich extra eine Klausur gestellt haben, die ich dann irgendwie eine Woche später geschrieben habe, wenn ich halt zurückkam von der WM oder manchmal sogar noch davor. Also das ist echt unglaublich hilfreich, weil sonst würde ich das alles gar nicht so hinkriegen. Und wenn man das beides dann aber auch geschafft hat, die WM und die Klausuren, dann habe ich tatsächlich auch mal eine Sommerpause. Es sei denn, ich schreibe noch irgendeine Hausarbeit, aber meistens.
Oder ein Praktikum, wahrscheinlich so nebenbei.
Ja, das kommt, ja, das stimmt. Die habe ich jetzt
nicht. Also die Freuden mit den. Okay. Das heißt, aber wie hat man das dann zum Beispiel so ein bisschen in die Saison eingeplant, weil normalerweise ist ja so eine Pause, so eine Pausenzeit dazu da, um zu regenerieren. Wenn du dann von, ich weiß nicht, wo du warst, aber wenn du irgendwo eine kleine Ahnung, mittelständisch bis größere Kanzlei gehst, bist du ja auch von 8 oder 9 Uhr morgens bis 6 oder 7 abends die ganze Zeit zugange, oder?
Ja, das stimmt. Wobei mittlerweile es ja auch immer mehr Unternehmen gibt, die explizit sagen, sie erkennen Leistungssport als Mehrwert an und als quasi eine Zusatzqualifikation. Und die auch den Leistungssportlern dann wirklich den Sport noch nebenher ermöglichen wollen. Da gibt es auch Stiftungen, eine, die sich da ziemlich für einsetzt, ist die Sportstiftung NRW hier auch in Köln. Und die vermitteln quasi extra an die Leistungssportler solche Praktikumsplätze, die halt mit leistungssportorientierten Unternehmen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich dann irgendwie ein Praktikum gebraucht habe, konnte ich das auch. Also habe ich bei dieser Sportstiftung nachgefragt, habe denen gesagt, was ich ungefähr brauche. Dann haben die geguckt, ob es einen Partner oder so für mich gibt. Und da bin ich zum Beispiel auch zu einer Anwaltskanzlei gekommen in Düsseldorf, Vanguard. Und da lief das total gut. Also die haben mir dann wirklich immer, wenn ich gesagt habe, ich habe vormittags noch Training, ich kann erst später oder ich muss früher weg, weil ich Nachmittagstraining habe, das war nie ein Problem. Ich konnte immer das alles so machen, wie es mir gepasst hat und bin dann halt teilweise wirklich dann direkt vom Training dann irgendwie ins Gericht gefahren oder so, aber es hat funktioniert. Und klar, da ist man halt auch wieder auf andere Leute angewiesen, dass sie das so mittragen und dich dabei unterstützen, aber letztendlich, wie ich schon am Anfang auch gesagt habe, ist alles eine Frage der Organisation und des Managements, dann klappt das.
Ja, wenn wir jetzt beim Stichpunkt Unterstützung vielleicht nochmal ein bisschen einhaken, du hast ja eben schon die Unterstützung von Seiten der Uni angesprochen, die ja auch in der Form zum Beispiel jetzt, was Klausuren angeht, nicht selbstverständlich ist. Nee. Gibt es denn noch mehr theoretisch, wie einen die Universität unterstützt? Weil ich meine, die können natürlich auch damit werben. Ich glaube, das wird vor allem auch auf der Seite der SPOHO gerne gemacht, dass die auch mit den Leistungssportlern werben oder zumindest präsentieren, dass die an der entsprechenden Universität sind. Was also als Art Aushängeschild schon zu verstehen ist. Gibt es da dann noch was anderes oder ist das quasi alles in Anführungszeichen, was ja auch schon viel ist?
Also wollte ich gerade sagen, ich finde das ist schon ganz schön viel. Also explizit würde mir jetzt nicht noch mehr einfallen. Die Sache ist, denke ich, auch so ein bisschen so, es ist natürlich auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, ne? Du willst ja auch nicht, dass es am Ende eine Ungleichheit gibt zwischen den Studenten. Also ich denke, ich kriege ja dadurch schon einen kleinen oder bis sogar sehr großen Vorteil, dadurch, dass ich diese Klausuren nachschreiben darf. Und dann muss man natürlich gucken, dass es nicht zu viel wird. Aber was ja zum Beispiel der Fall ist, ich kann ja so lange studieren, wie ich möchte. Gut, ich glaube, das betrifft ja aber sowieso alle. Regelstudienzeit ist ja jetzt, glaube ich, dass es die nicht gibt, wirklich. Also ich glaube, ich kann so lange studieren, wie ich möchte. Ich kann mir so viel Zeit nehmen, wie ich möchte, und das mache ich auch. Also vielleicht hat mich der ein oder andere jetzt schon das fünfte Jahr in irgendeiner Vorlesung vom Grundstudium sitzen sehen. Das ist korrekt. Ich bin da immer noch und versuche da irgendwie noch mein Grundstudium fertig zu machen. Das ist eben die Sache, dass ich einfach mehr Zeit brauche, und die kann ich mir eben auch nehmen. Und das, denke ich, ist auch schon eine super Unterstützung. Ansonsten würde ich jetzt, also so viel mehr Unterstützung von Seiten der Uni gibt es da nicht. Was für mich aber auch okay ist.
Ja, wie sieht's denn aus außerhalb der Universität? Also du hattest eben schon die Unterstützung des Landes NRWs angesprochen.
Sportstiftung NRW.
Du darfst dich ausführen. Was gibt's da alles an Unterstützung, die ein ja wahrscheinlich auch in organisatorischer, wahrscheinlich auch finanzieller Hinsicht unterstützt? Weil soweit ich es jetzt kenne, ist Säbelfechten nicht unbedingt dafür bekannt, zum Beispiel so viel Geld abzuwerfen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Quatsch. Wir sind keine Fußballer. Schlechtes Thema. wir sind überhaupt keine Fußballer, und deswegen, nein, natürlich nicht. Wir können, also ich kann jetzt von mir aus sagen, ich kann momentan vom Fechten leben. Das kann ich. Das liegt eben aber auch einfach daran, dass es mittlerweile einen größeren Fokus auch auf diese kleineren Sportarten gibt, die eben keine Fußballer sind, um die eben zu unterstützen. Und da muss man wirklich allen voran einmal die Deutsche Sporthilfe nennen. Vielleicht hat ein oder andere von euch schon mal was davon gehört. Also das ist eigentlich so die Organisation, Stiftung, die Sportler am meisten vor allen Dingen auch finanziell unterstützt. Mittlerweile gibt es da auch ein bisschen Geld vom Bund, dass der Bund das Geld an die Sportstiftung gibt und dass wir dann eben auch an uns ausgeschüttet wird. Das ist nicht gerade wenig, das ist ganz cool. Dann habe ich eben noch einen privaten Sponsor. Das ist tatsächlich die Anwaltskanzlei Vanguard, bei der ich damals mein Praktikum gemacht habe. Das hat sich nämlich aus diesem Praktikum dann ergeben, dass die so begeistert waren und gesagt haben, boah, wir finden das so cool, was du machst, wir wollen dich da unterstützen. Und auch gerade eben im Hinblick auf Jura und so, dass da auch ein kleines Sponsoring zustande gekommen ist, was jetzt auch tatsächlich... Ja, ich habe das Praktikum, glaube ich, vor meinem Studium gemacht, und es läuft halt immer noch. Also jetzt irgendwie seit 6 Jahren fast. Ja, schon echt lang. Was ich auch richtig cool finde. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Organisationen, wie du gerade gesagt hast, die dann vor allen Dingen irgendwie auch ein bisschen auf die, duale Karriere vor allen Dingen achten. Also dass jetzt eben nicht nur der Sport gefördert wird, sondern eben auch die Ausbildung, in meinem Fall dann das Studium und mein beruflicher Werdegang, und die sich dann eben um Praktikas kümmern oder so. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges an Unterstützung, was echt top ist.
Ja, wo du gerade schon die Karriere neben der Karriere angesprochen hast, jetzt kann man sich drüber streiten, was wohl welcher Begriff ist, was im Fokus steht. Aber höchstwahrscheinlich wird es wahrscheinlich bei dir auch den Punkt geben, wo zumindest dieses Top-Niveau nicht mehr zu halten ist.
Ja,
das schätze ich mal, wie es wahrscheinlich in jedem Sport ja auch der Fall ist.
Ja.
Wie sieht es denn da aus? Hast du schon Pläne für nach der sportlichen Karriere? Wird dir wahrscheinlich dann im juristischen Bereich liegen?
Ja, wie du gerade gesagt hast. Also momentan ist der Fokus bei mir ganz klar noch auf den Sport. Deswegen strecke ich ja auch mein Studium. Aber irgendwann, also ich denke, wenn es dann Richtung Examen geht, ich traue mir das ehrlich gesagt nicht zu, diesen Leistungssport auf dem Niveau zu machen und gleichzeitig noch eine Examensvorbereitung. Vor allen Dingen, weil man ja auch das Examen jetzt nicht mit 4 Punkten bestehen will. Ne? Da habe ich auch höhere Ansprüche an mich. Und dann werde ich, denke ich, den Fokus eher auf das Studium verlegen, und dann wird sich zeigen, was mit dem Sport passiert. Ich weiß nicht. Also ehrlich gesagt, Natürlich mache ich mir da immer wieder Gedanken drüber, wie das jetzt weitergeht mit dem Sport und wie ich das alles machen möchte und so. Eigentlich ist mein Ziel nach wie vor noch die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ob ich das bis dahin schaffen werde, weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Es werden jetzt halt nochmal 4 Jahre. Und dann nach meiner sportlichen Karriere kommt dann die berufliche Karriere. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung es gehen wird. Aber ich glaube, dass ich mich definitiv im internationalen Bereich eher sehen werde. Irgendwie auch, ich glaube, das kommt echt so ein bisschen dadurch, dass ich jetzt so viel gereist bin und so viele Kulturen kennengelernt habe. Und ich finde diesen Teil irgendwie mitunter, ja, neben dem Sport natürlich an sich, so unglaublich spannend. Also, und deswegen, es wird in eine internationale Richtung gehen. Aber was genau, da habe ich mich noch nicht festgelegt. Da bin ich noch ein bisschen am Suchen. Mal gucken.
Ja, da bringst du ja eigentlich auch die perfekten Qualifikationen mit, wie du es ja gerade schon dargestellt hast. Was mich interessieren würde, du hast gerade eben schon den Anspruch ans Staatsexamen dargestellt, dass du sagst, da sollten es mehr als 4 Punkte sein. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, wenn man ja schon, kann man ja im positiven Sinne jetzt über dich sagen, erfolgsverwöhnt ist durch den Sport. Welchen Einfluss hat das auf den Anspruch einen selbst im Studium jetzt beispielsweise? Oh. Ist man damit 4 gewinnt quasi zufrieden oder soll es dann das Prädikat immer sein?
Oh, also tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Studium, aber ich glaube, das geht eigentlich allen so, ne? War mein Anspruch schon so, ja, also ein Prädikat will ich auf jeden Fall eigentlich immer schreiben. So, dann kamen die ersten Klausuren und die ersten Ergebnisse. Und ich bin tatsächlich in meinem ersten Semester durch keine Klausur durchgeflogen, aber natürlich erstmal fast alles mit 4 Punkten nur bestanden. Das war aber dann auch irgendwie, erstmal war das so ein richtiger Dämpfer, wo ich mir dachte so, oh krass. Und das war dann vielleicht auch das, wo du meintest, ja, erfolgsverwöhnt. Und dann kommt halt irgendwie mal so ein bisschen die Realität. Aber irgendwie glaube ich, dass mir das auch auf der anderen Seite sehr gut tut, weil man, also dadurch, dass ich ja doch sehr, ja, man kann es schon sagen, ich bin ja nicht gerade unerfolgreich in meinem Sport, aber das sieht man schnell nicht mehr. Also weil irgendwie auch in meinem Umfeld, bei den anderen Sportlern und anderen Leuten, mit denen ich auch trainiere, denen geht es sehr ähnlich. Die sind ja auch eigentlich, oder die sind alle auch super erfolgreich. Wir sind alle international unterwegs. Gerade unsere Jungs sind jetzt letzte Saison Europameister geworden, haben sich jetzt für die Spiele qualifiziert. Also irgendwie, wir sind alle super erfolgsverwöhnt und für uns ist das etwas total Normales. Und dann kommt man eben irgendwie wirklich schnell in die Schiene, dass man das so ein bisschen vergisst, dass es eben normal wird. Und dass man dann vergisst, dass es ja irgendwie auch noch Sachen gibt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man so erfolgreich ist. Und ich glaube, dass mir dann gerade diese eher ja, anfänglichen Dämpfer im Studium sehr, sehr gut getan haben, irgendwie auch mal wieder ein bisschen zurückzurudern und zu sagen, hallo, das ist alles nicht normal, was du machst und was du hier irgendwie auch schon als selbstverständlich mit deinem Erfolg ansiehst. Jetzt genießt es mal wieder mehr und du musst auch was dafür tun, auch gerade im Studium. Und das habe ich mir dann irgendwie sehr zu Herzen genommen und schreibe mittlerweile auch bessere Noten. Allerdings bin ich auch mittlerweile durch die eine oder andere Klausur durchgerasselt. Deswegen, ja.
Was aber, glaube ich, ganz normal ist. Also es gibt ja wenige Studierende, die nicht irgendwo mal durchgefallen sind. Also ich glaube, so wie du es jetzt beschreibst, kannst du eigentlich ganz zufrieden damit sein, wie es bei dir bisher im Studium läuft, würde ich jetzt mal so als Ferndiagnose wagen.
Ich bin super zufrieden, auf jeden Fall. Ja.
Gibt es denn bei den Klausuren, weil das hatte ich mir damals überlegt, das hatte ich dich auch tatsächlich letztes Mal auch schon gefragt.
Ja, schieß los. Darfst du nochmal fragen, ich habe es vergessen.
In Klausursituationen sind ja häufig viele Studierende nervös, vor allem wenn es so die ersten Klausuren sind.
Ja.
Du als jemand, der ja eigentlich so bei großen Wettkämpfen Druck und Anspannung kennt, für den das eigentlich nicht so spektakuläres mehr ist. Bist du vor Klausuren nervös noch oder ist das dann so eine Sache, wo du sagst, ja, Leute, come on, was interessiert mich das jetzt noch?
Also, es ist natürlich eine ganz andere Situation. Im Wettkampf muss man eigentlich schon fast sagen, dass ich mehr Routine habe, weil Wettkämpfe einfach öfter sind. Trotzdem würde ich sagen, dass ich vor einem Wettkampf nervöser bin als vor einer Klausur. Ich glaube, weil ich mir da irgendwie denke, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was in meinem Kopf vorgeht, aber irgendwie habe ich da mehr Zeit gefühlt, weil bei uns passiert ja alles, also gerade im Fechten, echt in Sekundenschnelle. Und bei der Klausur, wenn ich einen Fehler mache, kann ich, oder wenn ich den merke, kann ich nochmal durchstreichen und irgendwie was Neues hinschreiben. Nö, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich vor Klausuren definitiv entspannter, was auf jeden Fall auch was damit zu tun hat, dass ich den Leistungssport mache. Also einfach, dass ich diese Drucksituationen ein bisschen gewöhnter bin, dass es für mich was, ja, Alltäglicheres geworden ist, als jetzt vielleicht für den einen oder anderen Studierenden. Das auf jeden Fall.
Wie sieht es dann bei Wettkämpfen aus? Schockt dich da noch irgendwas? Oder nachdem du schon bei Weltmeisterschaften on fire warst, quasi mehrfache deutsche Meisterin bist, auch da kühlt es dann irgendwann ab?
Man sollte meinen wirklich, ah ja, das kühlt irgendwann ab und mich schockt nichts mehr. Aber tatsächlich komme ich immer wieder in Situationen, wo ich dann irgendwie auch mal richtig blöd verliere und was mich dann irgendwie wahnsinnig wieder aufregt, wo ich mir dann ein paar Wochen später so denke, so, hä, warum hast du dich denn jetzt so krass darüber aufgeregt? Das war doch einfach wieder nur in Anführungszeichen eine ja, Niederlage oder ein Kampf, den man verloren hat. Ja, ich weiß nicht. Also, nee, also irgendwie kommt man immer wieder in neue Situationen, weil keine Situation auch vergleichbar ist. Kein Wettkampf ist wie der andere.
Ja, wo du es gerade angesprochen hast, wie groß oder wie bedeutend ist das Thema Emotionalität im Säbelfechten? Weil beim Tennis ist quasi die emotionale Schiene zumindest unter den Profisportlern fast das Ausschlaggebende.
Bei uns auch. Also Emotionen sind super wichtig. Wir schreien auch total viel rum. Vielleicht hat ja der ein oder andere jetzt gleich mal Lust, nach diesem Podcast sich hinzusetzen und bei YouTube mal Fechten oder Säbelfechten einzugeben. Ich glaube, das wird erstmal ein kleiner Schock. Weil tatsächlich, wenn man sich so einen ganz normalen Wettkampf, ein Gefecht anguckt von der WM oder so, wir schreien so viel rum. Es ist wirklich so, nach jedem Treffer, wir brüllen richtig, wir schreien dann irgendwie in Richtung des Schiedsrichters oder in Richtung des Gegners. Das ist einerseits, um Druck abzulassen, Emotionen zu zeigen. Und es ist ein bisschen schade, ne, weil wir haben halt die Maske auf, man sieht uns halt nicht. Aber wenn wir die dann mal runternehmen, boah, das ist ja sehr emotional, finde ich. Und irgendwie, das schaukelt sich dann halt auch schneller mal hoch und irgendwie, man will halt auch richtig gewinnen. Ich meine, das ist ein Kampfsport. Und ja, und das sieht man halt auch. Wir dreschen da halt auch ein bisschen aufeinander ein. Und da kannst du dann halt auch mal ein bisschen
hochschaukeln, was die Emotionen angeht. Hält man denn so seine Motivation? Ja, wie hält man denn so seine Motivation dann, oder du in dem Fall, jetzt hoch? Ganz klassisch im Tennis kennen vielleicht viele Rafael Nadal, der immer seine Flaschen genauso ausrichtet, wie er es haben will, vor jedem Aufschlag immer 3-4 Handgriffe macht, die genau gleich sind. Hast du da auch irgendwo Tricks für dich selber?
Ah, du meinst so eine Art kleines Ritual?
Genau.
Ja, nicht so wirklich. Also ich höre eigentlich immer vor dem Wettkampf oder als Vorbereitung Musik. Das mache ich immer. Das habe ich mir tatsächlich auch vor den Klausuren angewöhnt. Fällt mir gerade auf. Ich höre da auch ganz gerne Musik. Und bin da so ein
bisschen. Stellt sich die Frage, welches Genre?
Hip-Hop.
Ich finde es gut.
Ja, weiß nicht. Irgendwie finde ich das gut. Ja, genau. Da höre ich ganz gerne Hip-Hop. Und ansonsten, wenn ich dann auf die Bahn gehe, natürlich dann ohne Musik, ohne Kopfhörer, dann ist irgendwie auch so ein Schalter an, ne? Also, ja, dann ist man halt auf der Bahn und dann sieht man eigentlich nur noch sich, den Trainer, den Schiedsrichter und natürlich den Gegner. Was ich ganz gerne noch mache, so unmittelbar, also wirklich gehe auf die Bahn, dann machen wir uns ja immer hinten, wir sind mit einem Kabel verbunden, damit die Treffer angezeigt werden können, dann schließe ich das Kabel an, dann gehe ich ganz gerne nochmal irgendwie 2-3 Schritte ans Ende der Bahn, drehe mich einmal kurz um und atme einmal ganz tief ein und aus. Manchmal ist dann auch schon wieder wie so ein kleiner Schrei, so ja, ein und dann halt beim Ausatmen so einen lauten Buh oder okay, Buh sag ich nicht. Aber irgendwie so,
ich weiß auch nicht. Das ist jetzt nicht so erschreckend gewesen.
Aber irgendwie so beim Ausatmen, dass man irgendwie so ein Laut nochmal, wie so einen kleinen Schrei halt ausstößt und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich da. Und dann kann ich mich hinstellen und dann geht's los. Ja.
Okay, wenn du das so erzählst, ist Mentaltraining ein Thema bei dir, bei euch? So
ja, auf jeden
an
Fall.
An der Weltspitze?
Ja, es spielt sogar eine relativ große Rolle. Also es ist, ich würde nicht sagen, dass es der Schlüssel zum Erfolg ist, aber es ist auf jeden Fall ein Baustein, den man dafür braucht. Weil wenn du mental diese Drucksituationen. Und vor allen Dingen sind, man muss es sich wirklich im Fechten, bei uns ist es, sind das Sekunden. Es sind Sekundenbruchteile, in denen du dich entscheiden musst. Und eigentlich hast du gar keine Zeit zu denken oder zu entscheiden oder irgendwas. Und sobald du anfängst, Angst zu haben, hast du verloren. Dann brauchst du schon gar nicht mehr auf die Bahn gehen. Und das ist natürlich ein Punkt, an dem man immer arbeiten muss.
Ja, wenn du das jetzt gerade so ansprichst, wie kommt man denn dazu, mit Fechten anzufangen? Also wenn man ja quasi jemanden vor sich stehen hat und sieht, wie der versucht, auf einen einzudreschen und andersrum genau gleich, wann kommt der Moment, dass man sagt, das möchte ich machen?
Ja, bei mir ist sogar eine ganz witzige Story. Also ich bin in Nürnberg groß geworden. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Und Nürnberg hat ja eine übrigens wunderschöne Ritterburg. Und da gab es natürlich auch immer ein Burgfest und ein Burggraben, wo dann immer irgendwelche Burgfräulein sind rumgelaufen und irgendwelche Ritter in ihren Ritterrüstungen. Und ich weiß nicht, wir haben unmittelbar hinter dieser Burg auch gewohnt. Meine Mama wohnt auch immer noch. Und irgendwie fand ich das total faszinierend und war halt immer schon ein riesen Ritter-Fan. Hatte dann tatsächlich auch früher eher Ritter-Playmobil als Barbies. Und irgendwann war die Phase dann auch so ein bisschen vorbei und ich bin älter geworden und habe irgendwie einen Sport gesucht, den ich machen kann. Ich bin dann irgendwann, ging es bei mir Richtung Basketball. Man muss dazu sagen, ich bin relativ groß. Ich bin 1,82 groß, also war Basketball eigentlich dann irgendwann auch so eine Sportart, wo ich wusste, so, boah, voll cool, da bin ich dann irgendwie mit ähnlich großen Mädchen mal unterwegs. Und kurz bevor ich mich dann tatsächlich endgültig für Basketball entschieden habe, habe ich Fechten einmal im Fernsehen gesehen und fand das irgendwie so cool und so interessant, eben auch wegen der Emotionen, die du gerade angesprochen hast. Und weil das irgendwie für mich sowas war, du bist alleine, aber du musst dich so doll konzentrieren und irgendwie Interaktion auch zwischen Gegner und einem selber und irgendwie auch mit dem Trainer und so. Ich fand das so cool und es sieht auch so dynamisch aus. Es sieht so schön aus. Und dann war ich so, oh nee, das will ich machen. Und dann, habe ich mich irgendwie dazu entschieden. Und ich glaube, dass ich dann nie so aus dieser Ritterburg rausgekommen bin.
Jetzt bist du quasi einer der Personen, die demnächst auf diesem Ritterfestival, auf den Mittelalterspielen dann quasi mit aktiv sind.
Nee, also Fechten und Mittelalterspiele haben doch nochmal sehr, sehr wenig miteinander zu tun. Also eigentlich gar nichts.
Das überrascht mich jetzt völlig eigentlich.
Nein, gar nichts. Aber ich wollte immer Ritter sein und jetzt bin ich ja irgendwie in gewisser Weise einer geworden.
Ja, eine Rüstung hast du mehr oder weniger auch auf jeden Fall.
Ja.
An wie schwer ist die denn? Also man sieht ja, es gibt ein interessantes Video, so eine Kurzreportage über dich, über das Säbelfechten vom ZDF, glaube ich, ist es,
ja.
Die ich mir auch angeguckt hatte und sehr interessant fand. Und dann habe ich erstmal über zwei Sachen gestanden. Erstmal, wie viele Sachen ihr euch da anzieht.
Ja, das war von Logo.
Weil ich denke,
bitte? Das war tatsächlich von Logo, das war für die Kindersendung,
okay.
Logo.
Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, gefühlt braucht er 17 Jahre, um erstmal diese ganzen Schichten anzuziehen und das muss doch auch super schwer sein, oder nicht?
Nee, also tatsächlich ist es das eigentlich gar nicht. Also das Material ist auch jetzt immer, also dahingehend entwickelt worden, dass es immer leichter und leichter und leichter wird. Und mittlerweile wiegt das alles nicht mehr wirklich viel. Das ist so, als ob man jetzt im Winter irgendwie sich warm anzieht und am Ende noch einen Mantel oder so drüber, das fühlt sich ähnlich an vom Gewicht her. Es sind aber tatsächlich einige Schichten, die man anzieht. Man kann es wirklich eigentlich so ein bisschen mit Winterkleidung vergleichen. Da zieht man ja auch immer ein bisschen mehr an. Und ich meine, wenn man jetzt irgendwie schon genau weiß, was man anzieht und sich nicht noch irgendwie ewig überlegen muss, was man heute anziehen möchte, dann kriegst du es ja auch schnell hin, ne? Dann ziehst du irgendwie Hose und Unterhemd oder T-Shirt oder sonst was und dann Pullover und vielleicht noch Jacke und Weste und so ungefähr ist es dann im Fechten auch. Und dann geht es auch relativ schnell.
Und was ich mir auch überlegt hatte, wenn man quasi als Kind anfängt mit Säbelfechten und auch noch nicht weiß, was man so quasi das ist, was man immer machen möchte, vielleicht auch einfach nur, was heißt nur Spaß, wenn man Spaß am Sport hat, soll man es machen und das ist super unterstützenswert.
Ja.
Aber dass man das eher als Hobby macht und nicht so auf Leistungsebene. Hm. Wie finanziert man denn das Ganze? Weil wenn ich jetzt überlege, so einen Anzug kaufen, so wie es aussah, wird der wahrscheinlich nicht ganz so günstig sein. Vor allem, wenn dann auch dieses recht elektronische System mit beinhaltet, was für Wettkämpfe gebraucht ist. Ja. Wie finanziert man das denn? Weil man wächst ja auch wahrscheinlich in den ein paar Jahren so häufig, dass man wahrscheinlich jedes Jahr einen neuen Anzug braucht.
Ja, also auf jeden Fall. Am Anfang hatte ich keinen eigenen Anzug. Das war viel zu teuer. Das konnten wir uns gar nicht leisten. Aber mittlerweile ist es so, dass man sich diese Anzüge in den Vereinen auch immer mieten kann, gerade am Anfang. Also eine Jacke, eine Hose, eine Maske, Handschuhe, Säbel, das kannst du dir alles erstmal leihen. Und so fängt es halt an. Und dann irgendwann wünscht man sich dann irgendwie mal den ersten Säbel. Dann habe ich irgendwie einen Säbel zu Weihnachten bekommen oder so. Und dann, klar, geht es dann irgendwann in die Richtung, dass du dann wirklich auch, gerade wenn du dann höher fichst, eigenes Equipment brauchst. Und dann musst du es halt doch mal irgendwie, ich sag mal, investieren. Aber am Anfang gibt es da immer Möglichkeiten. Und es gibt auch Möglichkeiten, gebrauchte Sachen zu kaufen. Immer. Ich hatte am Anfang nur gebrauchte Sachen. Das war ganz normal. Ich glaube, meine erste komplett eigene Jacke habe ich mir erst gekauft, als ich schon im Bundeskader war. Und auch dann, das ist auch eine Unterstützung von unserem Verband und von unserem Ausrüster, von der Fechtfirma. Da kriegen wir im Monat ein bestimmtes Kontingent. Und davon können wir uns dann Equipment kaufen. Und das war dann auch, glaube ich, echt das erste Mal, dass ich mir eine eigene Jacke gekauft habe. Also eine ganz neue. Davor war das immer alles gebraucht. Also falls jetzt irgendeiner sich gerade entschließen sollte, ach, Fechten würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, das geht auch erstmal alles günstig. Bis erstmal auch gar kein Geld auszugeben, weil du dir erstmal alles eben leihen kannst.
Ja, was glaube ich auch, falls es tatsächlich jemanden so gibt, ganz gut zu wissen, weil ich hatte halt auch so die Vorstellung, bevor wir uns das erste Mal unterhalten hatten, wenig Vorstellung über das Fechten, über das Säbelfechten. Ja. Wo ich dann auch dachte, das ist schon eher was für die Reicheren der Gesellschaft.
Nee, in Deutschland nicht. Zum Glück nicht. In Deutschland geht das alles gut. Also es gibt andere Länder auf der Welt, da ist das wirklich ein reicher Sport. Also irgendwie Amerika, die müssen sich auch noch die ganzen Wettkämpfe selber finanzieren. Das, das ist ein reicher Sport dort, aber hier nicht.
Ja. Okay, das... Ja, also vielleicht hört ja tatsächlich einer hier gerade zu, der irgendwen in seiner Familie hat, der mit dem Gedanken spielt. Und falls das so ist, könnt ihr ihr guten Gewissens ausrichten, dass das möglich ist. Finde ich auch, ja, keine Ahnung. Also hätte ich damals nicht Fußball und Tennis gespielt, ja, kriegt das jetzt, nachdem ich, was ich von dir erzählt.
Du kannst auch noch mit Fechten anfangen.
Vielleicht probiere ich es ja mal aus irgendwann. Ich denke mir tatsächlich mittlerweile, so viele Sachen würde ich gerne machen, aber da fehlt dann irgendwo auch Zeit und Muße. Genau. Das ist das hohe Alter, was das Ganze schon blockiert.
Ja, und Fechten ist auch nicht der Sport, wo man sagt, ach komm, lass uns heute mal zum Fechten treffen. Naja.
Aber was mich gerade da jetzt dran interessieren würde, ist Fechten ein Sport, in den man schnell reinkommt? Weil so, wenn mich irgendwer fragt, ob Tennis so ein Sport ist, den man einfach so machen kann, sage ich immer, ist schwierig, weil erstmal, dass man da hinkommt und normal miteinander spielen kann, sodass es, finde ich, etwas Spaß macht, braucht man recht viel, weil dann fängt man im Kleinfeld an mit den Grundlagen, mit den einzelnen Schlägen und geht dann erst, so tastet man sich hin, dass man dann in die richtige Spielform kommt. Ja. Wie ist das beim Fechten?
Ist genauso. Also ich glaube, ich denke mal, dass es in den meisten Sportarten doch irgendwie so ist. Wenn du dann wirklich richtig mit jemandem, ich sag mal, auf einem ordentlichen Niveau auch den Sport betreiben möchtest, den du da ausgesucht hast, Tennis oder Fechten in unserem Fall, dann musst du auf jeden Fall dem anderen erstmal die Grundlagen beibringen. Wir haben ja auch eine bestimmte Schrittfolge, du hältst ja auch den Säbel ganz bestimmt, wie machst du überhaupt einen Hieb richtig? Also es gibt ja, das muss erstmal alles beigebracht werden, bis man da richtig anfangen kann.
Okay.
Ja. Das ist ganz zu schweigen von den Regeln. Die sind mega kompliziert. Ja.
Okay, da wahrscheinlich wäre das auch, können wir vielleicht uns irgendwann anders noch drüber unterhalten, das wird jetzt vielleicht so ein bisschen den zeitlichen Rahmen auch sprengen, weil ich dachte, das ist ein recht simples Regelkonstrukt, deshalb musst du mich da auf jeden Fall mal aufklären. Nee. Aber wie gesagt, das sprengt heute ein bisschen den Zeitrahmen, deshalb mache ich mit den Fragen weiter, die noch offen sind, die ich mir notiert hatte. Und zwar würde es mich mal interessieren, ob du zwischendurch schon Rückschläge hattest, die dich irgendwann zweifeln lassen haben, ob du diesen Leistungssport weiter verfolgen willst. Vielleicht eine Verletzung, eine intensive, die dich da irgendwann mal aus der Bahn gebracht hat.
Ja, also definitiv. Ich denke, Das hat eigentlich auch jeder Leistungssportler schon mal gehabt und ist auch irgendwie so ein bisschen gesund, immer mal wieder zu hinterfragen, auch ob man das alles überhaupt noch machen möchte. Hatte ich auch. Ich hatte auch Verletzungen, die mich dann so ein bisschen nochmal das Ganze überdenken haben lassen. Oder vielleicht auch manchmal tatsächlich, wir sind ja hier schließlich auch ein bisschen Abwägung, Sport und Studium, war es auch dann mein Studium, was mich immer mal wieder hat das Ganze überlegen lassen. Weil, wie du gerade am Anfang auch gefragt hast, man verzichtet eben doch auf einiges. Und dann für mich war das auch immer ein bisschen so eine Abwägung, auf was verzichte ich und was kriege ich dafür? Und das überlege ich mir auch nach wie vor immer wieder, dass ich da so ein bisschen überlege, so ist es mir denn noch wert, auf das Ganze zu verzichten? Oder ist es vielleicht schon so, dass es gekippt ist? Aber, also ich hoffe, das ist verständlich. Ne? Wenn du es nicht verstehst, fragst du nach, falls es jetzt irgendwie zu Verständnisproblemen führt. Aber irgendwie bis jetzt ist es immer so, dass ich noch gesagt habe, nee, der Sport gibt mir doch noch mehr, als ich jetzt irgendwie, als das, auf was ich verzichte. Aber klar, eine Verletzung hat bei mir auch eine Rolle gespielt.
Aber du hast dich erfolgreich wieder zurückkämpfen können.
Ja, ich hatte das richtig Glück eigentlich immer. Ich hatte noch nie eine wirklich schlimme Verletzung. Also ich musste noch nie operiert werden oder so. Ich hatte halt mal einen Muskelfaserriss oder irgendwie ein Knochenmarksödem oder so. Aber das sind, oder ein Bänderriss, aber das sind halt Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Ne? Das verheilt dann irgendwie schnell und dann kannst du auch wieder weitermachen.
Wahrscheinlich bist du auch, würde ich behaupten, recht hart im Nehmen, wenn ich mir so vorstelle, dass ihr quasi mit einem Säbel aufeinander einschlagt.
Ach, das geht.
Dann irgendwann so, wo man. Okay.
Wir sind keine
gedacht,
Fußballer.
Dass man
dann wir sind keine Fußballer.
So kleine.
Aber man kriegt halt mal einen blauen Fleck oder so. Das kann halt schon mal wehtun. Und wenn es dann halt mal ein richtig fester Hieb wird, dann kann es vielleicht auch mal. Nein, eigentlich wird es bei uns wird nicht blutig. Bei den Männern gibt es dann vielleicht mal einen blutigen Stream, aber bei uns Mädels, das gibt einen blauen Fleck. Wenn du den Knochen triffst, tut es halt richtig weh. Aber das passiert halt. Das gehört dazu zum Sport. Das ist normal. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir besonders hart im Nehmen sind. Wahrscheinlich härter als Fußballer. Okay, ich habe mich ein bisschen auf die Fußballer eingeschossen. Entschuldigung.
Das merkt man aber gar nicht. Also das ist ganz unauffällig.
Entschuldigung. Nein, aber ansonsten würde ich sagen, ist ganz normal.
Wir sind nicht besonders. Aber es trifft sich ganz gut. Ich habe nämlich auch noch eine Frage zum Thema Fußball vorbereitet, aber dazu gleich mehr. Was mich auch interessieren würde, ist die Frage nach Doping und Matchfixing, weil beides Sachen sind, die vor allem im Tennis auch, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, eine Rolle gespielt haben. Also beim Doping ist vielleicht so Maria Sharapova so mit der bekannteste Fall, der, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist, 5 Jahre her, Pi mal Daumen jetzt geschätzt, die ja mit in der Weltspitze stand und wegen Dopings gesperrt wurde.
Ja.
Und Matchfixing fängt auch recht weit oben an.
Also da ich glaub, muss ich so mal ab. Rückfrage stellen. Was genau ist Matchfixing?
Das
sagt mir tatsächlich nichts.
Ich weiß auch nicht, dass die Voraussetzung ist, dass man auf Wettkämpfe oder auf Ergebnisse wetten kann. Und dann ist der Gedanke, dass jemand, der favorisiert ist, absichtlich verliert, damit die Hintermänner quasi ein erhöhtes oder eine große Auszahlung an Wettgewinn bekommen, weil sie vorher eine große Summe auf den eigentlich Underdog gesetzt haben.
Okay, also dann fange ich mal mit Matchfixing einfach an. Das gibt's bei uns nicht. Weil ich glaube, bei uns kann gar nicht so viel gewettet werden. Also es gibt bestimmt Wetten auf Fechter und so, aber ich weiß von keinem Matchfixing-Fall bei uns. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich bei uns ist, weil einfach dafür die Community und Fechten auch viel zu unpopulär ist. Und deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass es das nicht gibt. Aber Doping ist natürlich auch bei uns ein bisschen Thema, wobei man da auch wieder sagen muss, es ist schwierig, Fechten wirklich zu dopen, weil, gut, was man immer dopen kann, sind Regenerationsphasen, dass du einfach schneller regenerierst und konzentrationsfördernde Mittel. Das kann man dopen. Aber selbst das, letztendlich kommt es dann so viel auch auf Technik drauf an und auf mentale Stärke, dass das vielleicht nur einen kleinen Vorteil bringt. Klar ist dann am Ende vielleicht der kleine Vorteil auch das, was das Ausschlaggebende ist. Aber ansonsten gibt es bei uns im Fechten eigentlich auch keine bekannten Dopingfälle. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dopt. Also ich kann von mir sagen, dass ich es nicht tue. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen deutschen Fechter das auch nicht tun. Und international ganz ehrlich, das weiß ich nicht.
Okay. Ja, auf jeden Fall ein super spannender Einblick, wie ich finde. Und ich, weil so ein bisschen die Zeit voranschreitet,
Ja.
gehe ich mal direkt weiter zu meiner Lieblingsfrage
Ja,
tatsächlich.
schön.
Und zwar hatte ich mir mal überlegt, was ist denn deine Lieblingstrainingsübung? Und zwar, weil wir ja nur Zuhörer haben, hast du jetzt die große Ehre, diese so genau zu beschreiben, dass sich jeder vorstellen kann, was gemeint ist.
Eine Lieblingstrainingsübung. Okay. Ich kann es ziemlich fechtspezifisch machen. Oder ich suche mir noch was anderes aus, weil ich habe tatsächlich eine Übung, das mag ich wirklich sehr gern. Das ist nicht nur eine Übung, sondern eigentlich eine Aktion, die man im Gefecht auch macht.
Ja, du
Ich
darfst
versuche
beides machen.
sie mal zu beschreiben. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ihr habt ja alle eine gute Vorstellungskraft und könnt euch das am Ende auch gut vorstellen. Und zwar ist es so, dass man beim Fechten am Ende seinen Angriff, also wenn man nach vorne geht und den Gegner treffen möchte, ist man ja im Angriff. Und den beendet man ja oft mit einem Ausfallschritt. Was ein Ausfallschritt, wie das aussieht, sollte sich hoffentlich jeder vorstellen können. Das eine Bein ist hinten und man drückt sich mit dem hinteren Bein ab, sodass das vordere Bein dann weiter nach vorne geht und man einen großen Schritt eben gemacht hat. Und damit beendet man meistens den Angriff. Und zeitgleich mit dem Ausfallschritt streckt man den Arm, um zum Hieb, um den Gegner eben mit seinem Säbel dann zu treffen. Und mein Lieblingsmoment ist es, wenn ich diejenige bin, die in der Verteidigung ist und der Gegner gerade eben genau diesen Move macht, das heißt diesen Angriff beendet mit einem Ausfallschritt und den Hieb nach vorne, das heißt der Arm ist auch noch gestreckt, und ich lasse den Gegner dann einfach in die Luft schlagen. Das heißt, ich gehe so zurück, dass er mich nicht erwischen kann. Das erfordert ein bisschen, also man muss den richtigen Moment dafür finden, aber es klappt. Und dann schlägt mein Gegner in dem Moment in die Luft. Und in dem Moment, wo er in die Luft schlägt, schlage ich ihm von oben, weil ich habe ja auch einen sehr langen Arm, auf sein Handgelenk mit meinem Säbel. Also wirklich so, dass meine Hand weit über seiner ist und ziehe dann dabei noch den Arm zurück und laufe weiter nach hinten. Und am Ende ist dann habe nur ich den Treffer gesetzt, weil nur ich ihn getroffen habe. So, ich hoffe, das war jetzt halbwegs
Also,
verständlich.
ja, ich habe auf jeden Fall eine Vorstellung, ob die richtig
Okay.
ist, weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, aber
Ja,
ein Bild ist auf jeden Fall da.
das Ganze nennt sich Bingo und es ist so ein bisschen so eine Sneaky-Aktion. Also es ist so ein bisschen frech und so ein bisschen verspielt und die Trainer sagen auch immer, das ist keine Aktion. Ich finde es super. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, man führt den Gegner vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen vor, weil es ein bisschen frech ist, so ein Läpscher-Treffer. Ich finde es klasse. Ja, und ansonsten meine Lieblingsübung. Oh. Oh. Da gibt es ganz viele, die ganz, ganz schlimm sind. Das fällt mir gerade eigentlich in erster Linie ein.
Ja, dann hau auch die raus, die du am meisten hasst. Das geht auch.
Ah, ich hasse Handworks. Das müssen wir nämlich immer zum Warmmachen machen. Das mag ich überhaupt nicht. Ein Handwork ist, wenn man. Also man steht gerade, beide Beine einfach normal, so als ob man jetzt losgehen würde und beugt sich dann quasi nach vorne, sodass du ja in die Dehnung schon gehst und mit deinen Händen, Handflächen, die Beine bleiben gestreckt und die Handflächen kommen auf den Boden. Das heißt, dass du eigentlich die hintere Oberschenkelmuskulatur schon dehnst. Dann gehst du aus dieser Position, ich glaube, dass nicht alle von euch direkt auf den Boden kommen werden, das ist aber auch in Ordnung. Dann geht man einfach schon mal so weit vor, bis man dann eben mit gestreckten Beinen auf den Boden kommt. Und dann läuft man quasi mit den Händen nach vorne. Die Füße bleiben erstmal stehen. Und bis man dann ja in die Liegestützposition kommt und noch über die Liegestützposition hinaus. Das heißt, dass dann die Arme auf dem Boden auch eigentlich schon wieder fast gestreckt sind und man sich schon fast auf den Boden legen könnte, aber es nicht macht, weil du die Spannung eben halten musst von Armen und Beinen. Und dann kommen die Beine hinterher. Das heißt, dann stellst du die Beine, laufen dann auch wieder Schrittchen für Schrittchen weiter nach vorne Richtung Hände, bis die dann wieder an den Handflächen sind. Und die ganze Zeit bist du aber mit dem Kopf unten und hast die Hände auch unten auf dem Boden. Und dann gehst du wieder mit den Händen nach vorne. Es sieht dann aus wie so eine Raupenbewegung.
Absolute Traumata, wirfst du gerade in mir auf. Weil ich
Ja.
finde die auch nicht schön, die Übung. Die habe ich auch so ein bisschen zuletzt verdrängt, muss ich ehrlich sein. Kann ich von ganz nachvollziehen.
Ja, das ist super zum Warmmachen tatsächlich. Hervorragend. aber nicht so wirklich angenehm. Ja.
Wo wir dann quasi mit diesem super angenehmen Thema gerade eine perfekte Überleitung haben zu meinem letzten Themengebiet, könnte man sagen, bevor es dann mehr oder weniger zu Ende ist. Ja, das gehört mit dazu. Nee, die Frage grundsätzlich nach Corona und der Corona-Krise.
Ja.
Weil wir hatten ja damals an Ostern gesprochen, ja, wo es quasi mitten im Gange war. Und wie ist das da bei dir? Du hattest erzählt, damals hattest du das ein bisschen als Pause gesehen. Wie war es damals? Wie hat es sich entwickelt? Wie ist es jetzt?
Ja, also tatsächlich für uns war, als klar war, okay, Corona ist jetzt da. Es wurde natürlich erstmal auch bei uns alles dicht gemacht. Alle Hallen sind geschlossen worden. Wir durften nicht mehr trainieren, konnten erstmal nicht mehr trainieren gehen. Die Wettkämpfe sind komplett abgesagt worden. Also auch dieses Jahr, es gibt keine weiteren Weltcups, es gibt keine Europa- oder Weltmeisterschaften für uns. Die Saison soll eigentlich normal im September, Oktober wieder anfangen. Das ist auch alles nicht sicher. Mittlerweile ist das auch alles wieder sehr fraglich und man weiß überhaupt nicht, ob man das überhaupt anfangen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es eher später werden, wenn überhaupt dieses Jahr noch. Und ja, am Anfang war das für mich irgendwie so, ach cool, ach, eher nicht cool, aber man kann mal ein bisschen durchatmen und ich kann meinem Körper irgendwie eine Pause gönnen. Weil, man muss ja wirklich dazu sagen, wie ich so ein bisschen am Anfang ja auch schon gesagt habe, unsere Saisonpause ist nicht wirklich lang. Wir haben maximal 2 Monate im Sommer, in denen wir mal wirklich gar nicht trainieren. Was natürlich irgendwie für, ich sag mal, Verletzungen oder so bei weitem nicht ausreicht. Das heißt, diesen Luxus, den wir eigentlich gerade haben, mal so einen langen Zeitraum uns nur auf den Körper zu konzentrieren, das ist der Hammer. Das ist eine riesengroße Chance, die natürlich hoffentlich nicht wiederkommt, aber irgendwie gerade eben für all die, die vielleicht auch gerade ein bisschen Probleme oder Wehwehchen mit ihrem Körper haben, das einfach mal auskurieren zu können, das ist Wahnsinn. Ja, es hat sich jetzt ein bisschen dahingehend leider entwickelt, dass für mich diese doch gedacht ruhige Zeit überhaupt nicht ruhig geworden ist. Also ich bin wahnsinnig eingespannt, mega viel unterwegs, weil wir nämlich jetzt langsam wieder anfangen dürfen zu trainieren. Das heißt, ich trainiere 3-mal vormittags in Bonn, mache ich Krafttraining. Das ist mir möglich. Das hat mich, glaube ich, auch schon an Ostern hatte ich das auch schon angefangen. Das läuft ja schon seit Corona eigentlich, seit der Lockdown, ich nenne es jetzt einfach mal so, gekommen ist, mache ich dieses Krafttraining. Jetzt zusätzlich kommt hinzu, dass wir langsam wieder in die Halle können. Das heißt, ich kann 2-mal die Woche mit meinem Trainer tatsächlich fechtspezifische Sachen machen. Natürlich alles unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und auch nicht mehr als ein Trainer und 2 Athleten in der Halle. Aber da kann man auf jeden Fall fechterisch schon ein bisschen jetzt arbeiten. Und jetzt habe ich nochmal 2 Athletiktrainingseinheiten zusätzlich noch in Neuss. Das heißt, ich pendel momentan zwischen Bonn, Köln, Dormagen und Neuss und eben zwischendurch dann noch die Uni, was wie wahrscheinlich für uns alle irgendwie auch eine doch größere Herausforderung ist. Ich glaube, ich hatte da noch ein bisschen Glück, weil ich das relativ gewöhnt war, schon am PC zu arbeiten. Aber ich finde, das ist wahnsinnig viel Stoff, den man die ganze Zeit nach oder vor oder sonst wie erarbeiten muss. Und auch für mich ist das sehr anstrengend. Und ja, Corona ist auch bei mir auf jeden Fall oder bei uns allen Leistungssportlern eine ganz schön große Herausforderung.
Und ist schon ab oder gibt es ein Programm, wie es bei euch weitergehen soll? Ich weiß vom Tennis, vom Deutschen Tennisbund in Kooperation mit dem Schweizer oder österreichischen, ich glaube österreichischen Tennisbund, ist so eine kleine Turnierserie geplant. Das heißt, die Top-Sportler treffen sich dann, spielen dann in dem Fall 1 gegen 1, sodass die ein bisschen die Wettkampfpraxis haben, aber damit die nicht durch die Welt reisen müssen. Gibt es irgendwo bei euch Pläne, weil es ist ja nicht absehbar, wie lange dieser Zustand noch so beibehalten wird oder beibehalten werden muss.
Ja, super Sache, was die Tennisspieler, die Tennisverbände sich da überlegt haben. Wirklich, finde ich richtig toll, auch gerade so im Hinblick so ein bisschen, weil ich jetzt Athletensprecherin bin, dachte ich mir so, boah, richtig clever. Nee, bei uns gibt's das nicht. bei uns war jetzt irgendwie letztes Mal das Thema deutsche Meisterschaften, ob und wie die stattfinden können und das ist aber auch alles noch ungewiss. Und mit den internationalen Wettkämpfen, ja, unsere Olympia-Qualifikation ist erstmal abgebrochen worden, beziehungsweise eingefroren worden. Und wann die jetzt weitergehen kann, weiß auch noch keiner. Das wird ja, wird sich noch klären müssen.
Das heißt, das ist jetzt so gefragt, ist das gut für dich oder schlecht für dich jetzt, so nach dem Motto? Weil ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hatte, hatten wir im ersten Gespräch mal drüber gesprochen, dass Olympia tendenziell gerade etwas in weitere Ferne gerückt war, weil du oder ihr, glaube ich, irgendeinen Wettbewerb nicht so abgeschlossen habt, wie ihr wolltet, oder?
Ja, genau. Also Olympische Spiele waren für mich eigentlich jetzt schon ziemlich unerreichbar, weil wir einfach als Team nicht das geschafft haben, was wir hätten schaffen müssen, um uns zu qualifizieren. Und im Einzel bin ich, was hattest du gesagt, 66. oder so?
Lass mich nachgucken, 67.
67. Und damit bin ich auch nicht unter den Qualifizierten auf jeden Fall. Das Ganze, die Qualifikation ist extrem kompliziert im Fechten. Ich fasse es jetzt einfach mal kurz. Dadurch, dass es jetzt nochmal verschoben worden ist, die Spiele, ist es für mich jetzt doch nochmal eine Chance, auch wenn es so eine sehr kleine ist, mich eventuell doch zu qualifizieren. Aber wie das alles verlaufen wird, ist alles ja nicht sicher, weil man jetzt auch erstmal gucken muss, wann es wieder weitergeht mit der Saison. Da war ich letztes Mal, glaube ich, noch etwas zuversichtlicher. Aber so wie sich das momentan alles entwickelt, kann es halt wirklich sein, dass wir, weiß ich nicht, nur noch irgendwie 3 Turniere oder so vor den Olympischen Spielen haben, 21. Und dann würde ich mich auch nicht qualifizieren. Ja.
Wie, also... Ist es dann wirklich nur abhängig vom Ranking oder vom Abschluss, wie man bei diesen Turnieren abschließt?
Nein, es ist alles abhängig vom Ranking am Ende. Also die beste Deutsche wird am Ende nochmal eine Chance haben, sich zu qualifizieren. Dafür muss sie dann ein Turnier gewinnen, wo dann aus ganz Europa die Besten der Länder nochmal zusammenkommen, die sich noch nicht qualifiziert haben. Und da fährt am Ende wirklich nur die Gewinnerin. Dafür müsste ich erstmal beste Deutsche werden und dann eben auch noch dieses Turnier gewinnen. Was, ja, eine ganz schön große
Frage. Also fährt aus jedem Land fährt dann nur eine Fechterin zu den Olympischen Spielen? Nein, oder?
Nein, nicht mal aus jedem Land. Okay, jetzt sind wir doch ein bisschen in der Qualifikation gelandet. Also man nimmt zuerst die Weltrangliste von den Teams und dort, ich sage jetzt mal pauschal, qualifizieren sich die ersten, ich verallgemeine das jetzt mal sehr, sonst ist es zu sehr, die ersten 8 Teams haben sich qualifiziert. Und dann wird sich die Einzelweltrangliste angeguckt und alle diejenigen, die dann schon im Team qualifiziert sind, werden rausgestrichen. Dann werden die ersten beiden Europäer, ich rede jetzt mal nur von Europa, das ist natürlich pro Kontinent so, sind dann noch qualifiziert auf dieser Einzelweltrangliste. Und danach hat jedes europäische Land, was noch niemanden qualifiziert hat, was immer noch sehr, sehr, sehr viele sind, weil Europa einfach ein sehr, sehr, sehr starker Fechtkontinent ist und noch so viele Länder hat, und die haben dann die Möglichkeit, jeweils eben noch eine Fechterin auf dieses Zonenturnier, diese Zonenausscheidung zu schicken, von der ich gerade eben schon gesprochen habe. Und dort fährt dann noch einmal die Gewinnerin.
Ah, okay, okay. Also grob habe ich es, glaube ich, jetzt...
Die meisten qualifizieren sich nicht.
Ja, so grob habe ich es, glaube ich, erfasst. Das ist dann schon... Also erstmal bei Olympia teilzunehmen, ist dann ja schon ein Riesenerfolg eigentlich für jeden... für jede Fechterin.
Ja, natürlich. Also Olympische Spiele sind für uns das Größte.
Ja. Ja. Eine Frage, die dir wahrscheinlich wie ein Stich ins Herz vorkommen wird, habe ich dann noch, und zwar dein Lieblingsthema Fußball. Mhm. Weil du hast ja eben schon angesprochen, dass du gehofft hattest, dass die Saison irgendwo noch weitergeführt werden kann, was jetzt erstmal verschoben ist. Ihr könnt euer Training so langsam aufnehmen, wie es bei den fast allen Sportarten der Fall ist, dass sie jetzt so nach und nach wieder zumindest ins Training einsteigen können.
Ja.
Und dann sieht man, jetzt gestern ging es ja wieder weiter mit der Bundesliga. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ein Thema, was nicht unbedingt dein Lieblingsgesprächsthema ist.
Das stimmt. Das ist nicht wirklich mein Lieblingsthema zurzeit. Okay, also meine ganz persönliche Meinung ist eigentlich dazu, dass, also ich kann verstehen, wenn man irgendwie, ich würde auch gerne meine Saison weiterspielen. Oder weiter fechten, wie ja irgendwie jeder Leistungssportler. Ich denke mir nur zur Zeit, es ist einfach eine Zeit, da sollten wir Rücksicht aufeinander nehmen. Und ich finde das, was ich jetzt irgendwie auch gesehen habe, ich habe tatsächlich eigentlich gestern vermieden reinzugucken und trotzdem habe ich irgendwie wahnsinnig viel mitbekommen. Die Bilder, die man mitbekommen hat, waren dann irgendwie doch Torjubel, wie sich die Spieler in den Armen liegen, Masken, die nicht richtig aufgesetzt worden sind, es wird irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, in der Nase gebohrt oder sonst was. Also irgendwie finde ich dieses, dieses Verhalten der Spieler, wie die damit umgehen, ich finde das nicht okay. Und ich finde irgendwie dieses ganze, ich sag schon immer, König Fußball darf sich wieder alles erlauben. Es ist so ein bisschen, ja, die Autoindustrie im Sport. Also, ja, die können sich halt irgendwie alles erlauben und es gibt nicht wirklich Konsequenzen dafür.
Ja, ich finde es gut, dass wir jetzt so quasi zum Ende nochmal kurz ein bisschen System- und Gesellschaftskritik einbauen. Finde ich gut, also mach ruhig weiter, alles gut.
Und ich denke mir halt irgendwie so, gerade in dieser Zeit ist es doch für die ganze deutsche Bevölkerung mehr oder weniger wie so ein Schlag in die Fresse, wenn die jetzt irgendwie sehen, oh ja, da gibt es so eine privilegierte Gruppe, die sich jetzt da irgendwie wieder alles rausnehmen darf, was sie möchten und jetzt quasi ihren Alltag wieder oder halt das machen können, was sie wollen und sich halt nicht an die Regeln halten müssen. Okay, ich weiß, ich verallgemeinere das gerade sehr und die müssen ja auch in Quarantäne und es ist bestimmt auch ganz hart für sie, wenn sie dann sehen, wie der Rest der Bevölkerung vielleicht jetzt doch mit Abstand im Eiscafé sitzen kann und sie bringen ja sehr große Opfer dafür, dass sie dann am Wochenende auf dem Platz stehen dürfen und weiterhin ihre Millionen verdienen. Aber ja, nee, also irgendwie.
Nee, ich stimme dir, ich finde es super witzig, wie du das ausdrückst, aber ich stimme dir insgesamt zu, also nicht, dass du mich falsch verstehst. Und das sage ich als Person, die früher in der Jugend recht selbst sehr intensiv und hochklassig Fußball gespielt hat und auch Fußballfan ist eigentlich grundsätzlich. Ich habe da auch ganz viel dran zu kritisieren, aber es gibt ja auch, muss man sagen, irgendwo Gründe, die dafür sprechen, aber ich finde, gibt es definitiv wichtigere Dinge, als die Fußballsaison zu Ende zu
bringen. Klar, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Großer Unterhaltungsfaktor, die Leute haben irgendwie wieder was zu tun am Wochenende, gerade, okay, vom Fernseher zu sitzen, gerade wenn jetzt irgendwie Corona ist und sowieso nicht so viel ansteht, gar keine Frage. Aber wie du gerade gesagt hast, es gibt einfach wichtigere Dinge gerade. Und ich finde, die werden irgendwie da so ein bisschen, ja, vergessen und nicht mehr richtig ernst genommen. Und das ist etwas, was mich wirklich auch so ein bisschen stört. Weil ich irgendwie auch selber, wie gesagt, Sportlerin bin und mir denke so, ey, ich würde auch gerne weitermachen, aber bei uns geht's halt nicht, weil wir halt nicht König Fußball sind.
Ja, ich finde eine ziemlich gute Aussage, die so ein bisschen Richtung Schlusswort gehen könnte. Ich habe aber gleichzeitig, hatte ich mir nämlich noch vorher ein Zitat rausgesucht, was so ein bisschen das Ganze abrunden soll. Nee, stimmt gar nicht, das mache ich gleich jetzt. Erstmal würde ich kurz einmal, bevor wir dann wirklich Richtung Ende kommen, zusammenfassen, über was wir uns unterhalten haben, was man so vielleicht als auditives Handout mitnehmen kann aus dieser heutigen ersten Folge von Jurastudium als.
Ja, gerne.
Und zwar sollte man, wenn man, korrigiere mich, wenn es falsch ist,
das können
wir ja so machen, das ist so quasi jetzt mein Test, ob ich dir zugehört habe, wenn man so möchte. Erstmal damit angefangen, dass man, wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, das auch mit vielen anderen Dingen vereinbaren kann, sei es Privatleben, intensivem Studium. Und dafür ist ein großes Maß zwar an Organisation notwendig, aber es ist möglich. Gleichzeitig wird man von verschiedenen Stellen unterstützt. Man erfährt, Unterstützung ist nicht gänzlich auf sich alleine gestellt, auch wenn es irgendwo ein Limit gibt, wo einem nicht alles abgenommen wird.
Ja.
Und was ich jetzt finde, ganz wichtig, bei all dem darf man trotzdem nicht vergessen, dass es wichtige Dinge gibt, als in dem Fall ist es jetzt Sport, oder das lässt sich auf alles beziehen. Es gibt wichtige Dinge als die Uni und da steht natürlich ganz groß im Vordergrund die Gesundheit, die Familie. Und ich glaube, das sind so, wenn man es auf ein paar Sätze runterbrechen möchte, so die Kerngedanken, die wir heute thematisiert haben, neben allem, was wir sonst besprochen haben, das will ich gar nicht abwerten, aber.
Du hast gut aufgepasst. Ich würde sagen, 18 Punkte sind da drin.
So, diesen Audioausschnitt schicke ich direkt an die Uni und schau mal, was da passiert. Nee, ich würde dir gerne noch ein Zitat vorlesen und du darfst raten, von wem das ist.
Oh ja.
Da könntest du nämlich drauf kommen. Mhm. Und zwar, gerade in dieser Zeit, die wir momentan erleben, sollte man versuchen, sich kleine Ziele zu stecken, diese verfolgen und versuchen, positiv zu bleiben.
Das könnte ich gewesen sein.
Das warst tatsächlich du. Das war dein Schlusswort aus der ersten Aufnahme.
Das ist sehr schön. Und
deshalb wollte ich es noch auf jeden Fall mit aufnehmen, weil ich finde, das passt auf jeden Fall auf diese Situation in so vieler Hinsicht. Also vor allem auch, wenn man jetzt studiert, ist das, glaube ich, so ein Ansatz, mit dem man ziemlich gut diese Zeit überstehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das mit den kleinen Zielen. Das, denke ich, ist gerade ja ziemlich wichtig.
Ja, von daher, wenn du nicht noch eine neue zitatfähige Aussage, ein neues Schlusswort in diese Folge einbringen möchtest, würde ich sonst die Folge an dieser Stelle einfach mal schließen.
Nö, ich finde, das letzte Zitat lohnt sich immer noch. Das kann man so stehen lassen.
Wunderbar, dann.
Ich würde mich nur noch mal ganz herzlich bedanken, auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Und es hat mir mal wieder, muss man schon sagen, viel Spaß gemacht. Und ja, falls irgendjemand noch mal was über Fechten oder so wissen möchte oder sonst irgendwie eine Frage hat, kann er sich gerne über welche Kanäle auch immer melden.
Über den Kanal Jurastudium als @gmx.de. Es gibt nämlich mittlerweile eine E-Mail-Adresse, wo man euer Feedback, eure Fragen an Lea, Feedback zur ersten Folge gerne hinschicken kann. Ich leite das auf jeden Fall an Lea weiter. Falls sie ja nicht antwortet, ist sie schuld, natürlich.
Natürlich. Und
nein, auch ich fand es auch in der zweiten Aufnahme wirklich wunderbar. Wir haben neue Dinge besprochen, nicht das alte nur wiedergekaut. Ich fand es wirklich grandios, auch dass du dir das zweite Mal noch die Zeit genommen hast. Und
sehr gerne.
Ja, vorweg gesagt, falls du doch irgendwann in Zukunft bei Olympia erfolgreich sein solltest, möchte ich mir kurz die Exklusiv-Interview-Rechte sichern. Genau.
Okay. Ich spreche mit meinem Manager.
Oder auch in Zukunft einfach nochmal das Ganze nochmal wiederholen und mal gucken, wie sich dann vielleicht nach dem Examen Leistungssport und Examen vereinbaren lassen
haben. Sehr gerne. Das wird auch nochmal eine ganz, ganz spannende Phase auf jeden Fall.
Wunderbar dann. In dem Sinne, ja, bitte?
Bleibt gesund und positiv. Bleibt positiv.